NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
20. November 1889. Die Uraufführung der ersten Sinfonie von Gustav Mahler.
Am Anfang hört man fast nichts. Das Orchester spielt mit allen Streichern, aber in dreifachem Piano, so leise es geht. Ein fast nichts. Und dann ein einsamer Vogelruf, für Musiker eine fallende Quarte. Bevor dann, wie aus sehr weiter Ferne, eine Art Fanfare herüberweht. Eine Symphonie komponieren, so hat es der Komponist Gustav Mahler mehr als einmal gesagt und geschrieben,
Symphonie heißt mir eben, mit allen Mitteln der vorhandenen Technik eine Welt aufbauen.
Wenn das so ist, dann bedeutet der Anfang von Mahlers erster Symphonie sehr genau dies, den Anfang einer Welt, Entstehung aus einem fast nichts. Langsam, schleppend steht über dem ersten Satz und
wie ein Naturlaut.
Mit der zweiten Fanfare endet die Naturruhe mit Vogelruf. Das hier ist die Welt, wie wir sie kennen, mit Menschen, mit Liebe, Schmerz, Trauer und Kampf und Getöse. Und niemand konnte das Getöse der Welt je dröhnender, fürchterlicher komponieren als Mahler. Höllenmusik, Durchbrüche zu Abgründen.
Ausbruch der Verzweiflung eines im tiefsten verwundeten Herzens.
Hat er diesen Beginn des letzten Satzes seiner ersten Symphonie in einem Programm beschrieben? Das Programm dann wieder zurückgezogen, weil ja doch die Musik für sich sprechen soll. Und weil wir auch ohne Programm verstehen, was gemeint ist.
Keiner aber spricht zwingender, ungeschminkter den Stand der Menschheit aus.
Es spricht Theodor W. Adorno, Philosoph und Malerdeuter.
Den Stand der Menschheit, der noch ihr gegenwärtiger ist. Noch in den Brüchen, die er so wenig verdeckt hat, und vermöge der zarten Kraft, mit der er sie hervortreten ließ, ist Gustav Mahler einer von den großen Komponisten.
Ein großer, wenn auch von schwacher Konstitution. Aber mit der Kraft, neunmal in riesenhaften Symphonien neun Welten aufzubauen, mit Brüchen und Rissen darin, die wir heute, nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, besser verstehen können als noch die Zeitgenossen. 1860 war Mahler in einem böhmischen Nest geboren als Sohn eines Schnapsbrenners und Wirts. Er ging nach Wien, um das Komponieren und Dirigieren zu lernen und dann zurück in die Provinz, als Kapellmeister in Bad Hall, Laibach, Olmütz. Sein schnell wachsender Ruhm als Dirigent führte ihn dann über Kassel, Prag, Leipzig nach Budapest. Und eben da, in Budapest, in einem philharmonischen Konzert der Königlich-Ungarischen Oper, kam am 20. November 1889, heute vor 125 Jahren, seine erste Symphonie zur Welt. Symphonische Dichtung in zwei Abteilungen, hieß Mahlers erste damals noch, und sie ließ die Budapester philharmonischen Abonnenten ein wenig ratlos zurück, so wie bald die Hörer in Hamburg und Weimar, Berlin und Wien. In Hamburg wurde Ende 1893 die revidierte, damals aber noch fünfsätzige Fassung gespielt, zum größten Interesse eines jungen Mannes namens Bruno Walter.
My first personal meeting with Gustav Mahler took place in 1894.
Meine erste Begegnung mit Mahler fand 1894 in der Hamburger Oper statt. Ich war 18 und wollte ihn unbedingt kennenlernen.
But it had already been a long time that I ardently wished to make Mahler's acquaintance.
Bruno Walter wurde in Europa und vor allem in den USA, wohin er 1939 emigrieren musste, unter anderem als Chef des New York Philharmonic Orchestra, einer der prägenden Maler, Dirigenten, Vertrauten und Propheten. Und es war die erste Symphonie, die für den jungen Walter die Tür in eine neue Welt aufstieß. Ihn reizte der Ruf, der ihr vorauslief, ein Anschlag auf den musikalischen guten Geschmack zu sein.
This first symphony had been performed at a music festival in Weimar, and I had greedily devoured the furious criticisms in German papers of this musical crime against taste, against symphonic form, against every aesthetic rule.
Seine erste Symphonie war in Weimar gespielt worden, und ich hatte die wütenden Kritiken in den deutschen Zeitungen verschlungen über diesen musikalischen Anschlag auf den Geschmack, die symphonische Form und jedes ästhetische Gebot.
Gerade die Weimarer Aufführung hatte das Publikum in feindliche Lager gespalten.
Meine Symphonie wurde einesteils mit wütender Opposition, andererseits mit rücksichtslosester Anerkennung aufgenommen. Die Meinungen platzten auf offenen Straßen und in Salons in ergötzlichster Weise aufeinander.
Sie wechselte die Bezeichnung, hieß Titan, eine Tondichtung, verlor ihren zweiten Satz, bevor sie als ordentliche Symphonie Nummer 1 in D-Dur 1899 gedruckt wurde. Doch die Verstörung blieb. In Wien bekannte Eduard Hanslick, der Papst der Musikkritik, wenn auch
betrübt, dass die neue Symphonie zu jener Gattung Musik gehört, die für mich keine ist.
Nicht nur das
Schreckensfinale
war für den konservativen Hanslick keine Musik, es war vor allem der dritte Satz, ein Trauermarsch, wie ihn die Welt noch nicht gehört hatte.
It was particularly the third movement.
Bruno Walter in einem späten Interview im amerikanischen Rundfunk.
The sardonic funeral march.
Es war besonders der dritte Satz, der sardonische Trauermarsch, der die Feindseligkeit der Kritiker erregt hatte. Aber gerade dass eine Symphonie solche Reaktionen auslöste, ließ mich von Herzen wünschen, diese revolutionäre Musik zu hören. Und mehr noch, der dämonisch-schöpferischen Persönlichkeit ihres Komponisten zu begegnen.
Made me wish with all my heart to hear this revolutionary kind of music and still more to see face to face the demonic creative personality of its composer.
Walter hörte nicht weniger als eine Revolution. Für ihn war hier eine geradezu dämonische Kreativität am Werk. Bruno Walter dirigiert das Columbia Symphony Orchestra 1961. Dumpf beginnen die Pauken. Und wieder, wie am Anfang, hören wir die fallende Quarte. Und dann spielt, grotesk hoch, ein Kontrabass eine Moll-Version dessen, was wir als den Kanon vom Bruder Jakob kennen. Was sollte das sein? Für Hanslick keine Musik. Für andere ein schlechter Scherz. Ein Skandal. Ja, folgt man dem Bericht von Karl Kraus in seiner Zeitschrift Die Fackel, eine Schlacht.
Die Malerfreunde und Malerfeinde haben einander letzten Sonntag bei der Aufführung von Gustav Mahlers Sinfonia Ironica in D-Dur eine heftige Schlacht geliefert. Ein Musikfreund meldet mir, wie sie begann. Im dritten Satz der Symphonie wird ein Trauermarsch übermütig parodiert. Musikverständige begriffen die Parodie und begannen zu lachen. Darob heftiges Ärgernis bei Herrn Mahlers Freunden, die der Meinung waren, es sei unanständig, bei einem Trauermarsch zu lachen. Die Musikfreunde versuchten also, die Lacher zur Ruhe zu zischen. Das aber durften die Malerfeinde nicht dulden. Sie wollten zeigen, dass sie Herrn Mahlers Trauermarsch nicht für ernste Musik halten könnten und lachten auch, um Herrn Mahler zu verhöhnen. Und im Lärm des Parteikampfes war von den komischen Orchesterklängen nichts mehr zu hören.
So überhörten Feinde, aber auch Freunde, dass Mahler in seinen bizarren Trauermarsch eine Musik montiert hatte, in der jüdische Klezmer-Volksmusik anklingt, Eine überdrehte, unheimliche Tanzmusik, ein Totentanz. Zu der Welt, die Gustav Mahler mit seiner ersten Sinfonie aufbaute und in der er sich vielleicht als Titan, ein Selbstbild als Held projizierte, zu dieser Welt gehört auch die jüdische Kindheit in der böhmischen Provinz und die Nähe des Todes. Gustav war der Zweitgeborene, der Älteste fiel in einen Brunnen und noch 5 seiner Geschwister starben als Kinder. Sie wurden aus dem elterlichen Wirtshaus getragen, wo vielleicht gerade auf der anderen Seite fröhlich gefeiert wurde. Tod und Leben, Trauer und Freude lagen gleich beieinander und die Sehnsucht nach einem Himmel, Auferstehung und Erlösung.
Was ist das für eine Welt, welche solche Klänge und Gestalten als Widerbild auswirft? Sowas wie der Trauermarsch und der darauf ausbrechende Sturm erscheint mir wie eine brennende Anklage an den Schöpfer.
Schon seine erste Symphonie trägt den genetischen Code aller folgenden in sich. Der verzweifelte, zugleich ironische und tief ernste Blick auf die ganze Welt und Schöpfung und der Wunsch, es könnte anders sein. Mahler wurde als Dirigent gefeiert und blieb als Komponist fürs Erste eine Größe für Eingeweihte. Seine Partituren, die er mit unfassbarer Energie in den Ferienwochen als Wiener Hofoperndirektor in seinen winzigen Komponierhäuseln an österreichischen Seen vollendete, wuchsen zu übergewaltigen Kantaten, beschäftigten Chöre und Solisten und Riesenorchester. Aber immer öffnet sich in ihnen ein Raum des Zartesten, Ausdruck einer tiefen, meist geheimen Daseinsangst. Damit wurde Mahler, der Mann aus dem 19. Jahrhundert, eine Stimme der Moderne, des 20. Jahrhunderts und seiner Katastrophen. Und schon in seiner ersten öffnete er die Kathedrale der großen Symphonie für die Töne auch des Nichterhabenen, Menschlichen, Widersprüchlichen, die Tonfälle des Banalen, die bei ihm nie banal sind, sondern Einschlüsse von Leben und Welt.
Er hat als einziger der Komponisten des obersten Anspruchs das Untere mitgenommen, mitgerissen.
Theodor Adorno.
Er hat errettet, was dem eindimensionalen Fortschritt zum Opfer zu fallen droht, ohne in der Gestalt seines Werkes den Zwang des Fortschritts je zu verleugnen. Der Gehalt seiner Symphonien schlägt sich nicht auf die Seite des triumphalen Gangs des Weltgeistes und seiner stärkeren Bataillone. Allmenschlich identifiziert Mahler sich bis in die Formulierung der Themen hinein mit dem, was am Boden liegt.
Im Zeitzeichen erinnerte Holger Nolze an die Uraufführung der ersten Sinfonie von Gustav Mahler heute vor 125 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.